Wir haben als Predigtext Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 40. Paulus und Silas waren als Missionare nach Europa gekommen. Zuerst in die Stadt Philippi. Die erste Frau, die gläubig wurde, war eine Frau, die dort eine kleine Boutique besaß, die Lydia. So kostbare Stoffe handelte. Und dort hat Paulus und Silas auch Begegnung gehabt mit den dunklen dämonischen Mächten. Eine Frau trat ihnen gegenüber, die den Wahrsagegeist hat. Es liegen ja auch heute viele Blockierungen im Glauben in diesen dunklen Mächten begründet. In der Kraft Jesu hat er diese Frau freigemacht von diesen dunklen Mächten, die sie beherrscht haben. Kein Mensch kann sich aus diesen Gebundenheiten befreien, nur die Macht Jesu macht vollständig frei. Und darüber kam es zum großen Widerstand in Philippi. Paulus und Silas werden gegriffen, ausgepeitscht. Das waren diese schweren Lederpeitschen mit eingelegten Bleistücken. Und dann werden sie ins Gefängnis geworfen, und zwar in die schlimmste Folterzelle. Und dort sind sie nun. Und nun lesen wir von Vers 25 ab. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber entstand ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und alle Fesseln fielen ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er das Schwert und wollte sich töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle noch hier. Da verlangte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Dann führte er sie heraus und fragte: Liebe Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie verkündigten ihm und allen, die in seinem Hause waren, das Wort des Herrn. Und er nahm sie noch in derselben Nachtstunde zu sich und wusch ihnen die Striemen. Dann ließ er sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus, deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen: Lass diese Männer frei. Und der Aufseher teilte Paulus diese Botschaft mit: Die Stadtrichter haben hergesandt und angeordnet, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin mit Frieden. Paulus aber sagte zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, obwohl wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen, und nun wollen sie uns heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Amtsdiener berichteten dies den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, jene seien römische Bürger, und kamen und redeten ihnen gut zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und kamen zu Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und ihnen Mut zugesprochen hatten, zogen sie fort. Herr, mach uns auch zu lobenden und zu dankenden Menschen. Amen. Mit dem Singen klappt es heute bei vielen Christen nicht mehr. Sie müssen nur in eine Versammlung hineingehen und einmal hören, wie dort gesungen wird. Und ich wünsche mir, dass Sie es auch immer besser lernen, wie man richtig Gott lobt und Gott zu Ehren singt. Warum geht das denn so schlecht? Hängt das am Stimmbruch oder an der altersschwachen Stimme, ganz bestimmt sind diese äußerlichen Dinge ja gar nie wesentlich. Was uns das Lob Gottes so schwer macht, das sind die täglichen Erlebnisse. Wir würden ja auch so gerne Freudenlieder singen, aber da würgt es uns schon im Hals und wir können gar nicht singen. Die Sorgen, die uns einschnüren, die schweren Erlebnisse und die ungelösten Probleme unseres Lebens. Als neulich der Grand Prix von Eurovision verliehen wurde, habe ich gedacht, das ist so typisch für unsere Zeit, dass jenes Lied preisgekrönt wird, wo es nur heißt, ein bisschen Frieden. Die Schwermutslieder, die die Welt singt und preiskrönt, wie müsste in dieser Welt erst das Lied des Glaubens erklingen? Und ich habe mich gestern Abend so riesig gefreut, wie eine Besucherin, die nicht mehr zur Jugend gehörte und von einer auswärtigen Gemeinde kam, wo die beste Kirchenmusik Stuttgarts geboten wird, gesagt hat, man sollte immer, immer diese neuen Lieder singen, die haben so eine Glaubenskraft. Wenn ich diese Lieder mitsingen darf, da wird mein ganzes Leben neu. Das ist ein Geheimnis um dieses Singen, gerade wenn man bedrängt und traurig ist. Und jetzt achten Sie einmal darauf, wie wenig wir wissen von den Chorproben der Urchristengemeinde. Und wir wissen nichts von der Ausbildung der Kirchenmusiker in der ersten Gemeinde. Aber gesungen haben sie. Und gerade dort haben sie gesungen, wenn sie nicht mehr weiter wussten. Wenn es ganz dunkel um sie her war. Was dort mit Paulus und Silas geschah, das kann man menschlich ja überhaupt nicht beschreiben. Damals herrschte im Römischen Reich jenes Gesetz, das unsere Jurastudenten heute noch an der Universität Tübingen und Göttingen und wo überall lernen müssen, weil es vorbildlich ist in seiner Achtung für den Menschen. Und Paulus hat immer vertraut, dass in diesem Reich des Kaisers von Rom doch die Menschenrechte geachtet werden. Und nun wurden sie behandelt, wie man keinen obdachlosen Penner behandeln kann. Sie wurden einfach wie ein Nichts genommen. Sie wurden verhöhnt. Und das ist doch das Schwerste, was einem im Leben geschehen kann. Das Allerschlimmste, was passiert, ich bin nichts wert. Ich bin Menschen hilflos ausgeliefert. Wenn einer unsere Ehre schändet, ist nicht nur das schlimm, dass unser Ruf ruiniert ist, sondern dass man ja gar nicht mehr weiß, wovor soll ich denn noch Respekt haben, wenn ich selber nichts mehr fühle von dem, was andere an Achtung mir entgegenbringen. Wo bleibt denn mein Selbstvertrauen? Sie müssen das einmal erleben, wenn einer dauernd Niederlagen erlebt in seinem Leben. Das ist das Entwürdigendste und Demütigendste. Und nicht nur die furchtbaren Schmerzen, die diesen Rücken kennzeichnen. Es war ja ein Wunder, dass sie überhaupt mit dem Leben davon kamen. Und in solchen Augenblicken, da braucht man ein Schmerzmittel. Von Singen, von Denken und Danken ist überhaupt keine Spur mehr. Da, wie soll man das können? Und dann geschieht um Mitternacht das Wunder des Glaubens. Und das geht dem Singen voran. Das Wunder des Glaubens. Sie beten und sie sehen hinaus über diese Gefängnismauern, hinaus über diese willkürlich hassenden Menschen. Und sie wissen, Jesus ist da. Und er führt mein Leben weiter. Ich darf ganz getrost sein. Darum ist dies Singen nicht ein Rausch, nicht irgendeine Vertröstung, nicht irgendwas, das man so tun kann, um die bösen Gedanken zu vertreiben, sondern vorher stand der Glaube. Da haben sie all das unter ihre Füße bekommen. Und das Singen des Glaubens ist in dieser Welt eine Macht. So hat Gott in Europa angefangen, Gemeinde zu bauen. Und aus diesem Lobgesang in dieser Nacht ist Großes geschehen. Menschen kamen zum Glauben, bei denen man es am wenigsten erwartet hätte. Und wenn Sie es wieder interessiert, wie in unserer Welt, eine Missionsbewegung angestoßen wird. Das hat da seinen Anfang, wo Menschen beginnen, ihre Nöte, die sie bekümmern, unter ihre Füße zu kriegen und das Lob Gottes zu singen, ihm zur Ehre und ihm zum Lobe. Wir haben ja die Pfarrer in Deutschland aufgerufen, sie sollten in diesen Sonntagen vor dem Gemeindetag doch in allen Predigten die Losung des Gemeindetags hervorstellen. Und das wollen wir auch hier tun. Jesus Christus, unsere Zuversicht und Stärke. Das steht ja auch über diesem Abschnitt. Um die Mitternacht. Paulus und Silas merken plötzlich wieder, auch hier gilt das in dieser muffigen und engen Zelle. Auch hier, wo man nicht mehr weiß, was aus dem Leben werden soll, wo man nicht weiß, was morgen kommt. Jesus Christus, unsere Zuversicht und Stärke. Und dort muss man das Lob Gottes singen in der Tiefe. Will ich es Ihnen an drei Stellen wieder zeigen, warum dieses Lob ein so überzeugendes Lob Gottes ist, gerade in der Tiefe. Weil die Mauern schon wackeln. Also Paulus und Silas wussten bestimmt nicht, was nachher kommt. Das war für sie selbst eine Überraschung. Es muss ja grausam gewesen sein, als man sie in diese Zelle hineinführte. Jeder einigermaßen gesund empfindende Mensch wird darunter leiden, wenn er diese dicken Mauern sieht. Und ich weiß nicht, wo das kleine Fenster noch angebracht war und ob dort viel Luft hereintrat. Das war im innersten Gefängnis womöglich eine Zelle, die gar kein Fenster mehr hat. Irgendein wüstes Loch, in das man sie geworfen hat. Und da kriegt man Angst. Da kann man gar nicht mehr atmen. Platzangst. Ich will raus, lass mich raus. Das sind erschütternde Erlebnisse. Die Folter ist so gemein, weil man Menschen mit solchen Mitteln klein machen kann. Wir haben gar nicht so eine starke Tragkraft, auch Paulus und Silas nicht. Aber in dem Augenblick, wo sie anfangen zu beten, da wird ihnen bewusst, bei Jesus sind diese dicken Mauern gar keine schweren Mauern, die wackeln schon. Noch einmal, ohne dass sie wussten, was nachher geschehen wird. Die kann Gott schieben, wie er will. Und die Erfahrung machen Glaubende. Jetzt möchte ich Ihnen helfen, zu verstehen, warum Gott seine Leute manchmal solche dunklen Wege führt. Sie verstehen das doch auch nicht und ich würde das so wenig verstehen wie Sie, wenn es an mich kommt. Warum nimmt mir Gott meine Kraft der Gesundheit? Warum hat er sie gebrochen? Warum hat er es geschehen lassen, dass dieser liebe Mensch aus meiner nächsten Nähe weggerissen wurde? Warum lässt das denn geschehen, dass Paulus und Silas ins Gefängnis wandern? Er hätte doch seine schützende Hand über sie halten können. Er hätte doch vorher eingreifen können, bevor es zu dieser letzten Bedrängnis kommt. Gott will seine Leute immer wieder auf den Punkt hinunterführen, ganz unten in der Tiefe, die größte und weiteste Glaubenserfahrung zu bekommen. Selbst diese dicken Mauern sind es nicht, die mir Angst machen können. Und die Krankheit ist es nicht, und der Tod ist es nicht, und der Schmerz ist es nicht. Sie singen ihre Lieder, bevor das Wunder passiert. Und das müssen Sie jetzt ganz fest bewahren. Sie singen ihre Lieder, bevor das Wunder geschieht. So wie Christen immer gesungen haben, ist Gott für mich. Wer soll denn jetzt noch gegen mich sein? Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, gar nichts. Auch diese Mauern können mich nicht scheiden. Auch das Schwere, das geschieht. Nun ist groß Fried ohne Unterlass. Mittendrin in der Bedrängnis, mittendrin in der Angst. Das hat ja schon David als Psalmbeter beschrieben. Und wir hatten das in den vergangenen Wochen, wo wir unsere Psalmgebete durchgepredigt haben, ja schon immer wieder beachtet. Wenn David sagt, du stellst meine Füße auf einen weiten Raum, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. In dem Augenblick, wo ich eigentlich in der Hysterie verrückt werden muss und sagen, jetzt halte ich es nicht mehr aus in diesem Loch, ich kriege gar keine Luft mehr, lass mich raus. Und die Schmerzen so unerträglich sind, dort schenkt Gott Glaubenskraft. Und das ist eben dieses Geschenk, das der Heilige Geist weckt. Eine größere Siegeskraft des Heiligen Geistes könnte sich an unserem Leben gar nie entfalten, als dass wir all die Schrecken, die menschlich ja gar nicht zu überwinden sind, überwinden können und mit ihnen fertig werden. Und darum möchte ich es Ihnen sagen, dass Gott seine Leute immer wieder dorthin führt, in diese dunklen Tiefen, wo sie das Lob Gottes singen. Und es gibt gar kein größeres Instrument der Mission und der Evangelisation, nicht bloß in Philippi, sondern in unseren Krankenhäusern. Das können Sie besser als die Krankenhauspfarrer, wenn Sie drin mit Ihrem kranken Leib in Ihrer Krankenstube des Herrn Lob verkündigen. Wenn Sie dieses Zeugnis ablegen. Vor ein paar Tagen nahm ich dieses Buch in die Hand von Hans Krebs, dem Leiter, früheren Leiter des Bibelheimes in Oberstdorf, dem an einem Tag 3 Söhne abgestürzt sind in den Bergen. Und der mit seiner Frau nur gerungen hat, wie können wir jetzt hier durch die ganze Trauerzeit wohl am Schmerz festbleiben, nüchtern, dass jeder weiß, wie es uns trifft. Und doch, dass der Herr nicht zu Schanden wird. Und sie haben so viele Menschen gefunden, zum Schluss ein Ehepaar aus Hamburg, das bei ihnen im Freizeitheim Urlaub machen wollte, die dort beim Hochwasser sich retten wollten und ihre Eltern hatten sich noch auf einen Schrank gerettet und sind dort ertrunken und die Frau konnte sich nicht beruhigen über den Tod ihrer Eltern. Und sie haben gemerkt, wie sie erst dort diesen Menschen von Jesus sagen konnten, über dem von ihnen erlebten Schmerz. Und noch ein anderes Büchlein, das mir in den letzten Tagen so wichtig wurde, von Christian Friedrich Spittler, dessen 100. Todestag ja jetzt überall gedacht wird, der so viele christliche Werke ins Leben gerufen hat, das syrische Waisenhaus und St. Krishona und die Basler Mission und wo überall der frühere Stadtschreiber von Schondorf, der 1813 von Basel nach Württemberg zurückgerufen wird zur Musterung, weil damals Napoleon die Truppen aushob, um nach Russland ziehen zu können. Und dieser Christian Friedrich Spittler weiß, was das bedeutet. Und er hat in Basel sich vergeblich um das Schweizer Bürgerrecht bemüht, aber noch nicht bekommen gehabt. Und nun ordnet er seine Sachen, um zu sterben im Herrn als junger Mensch. Der kommt nach Stuttgart zur Musterung und er wird freigestellt aus Gesundheitsgründen. Was war die Ursache gewesen? In seiner Jugend, als sein Vater gestorben war, hat man ihn zu einem Präzeptor getan, der ihn erziehen musste. Und das war ein brutaler Lehrer. Und er hat ihn einmal so geprügelt, dass sein Mittelfinger steif wurde dabei. Jetzt bei der Musterung wurde dieser steife Finger seine Rettung. Und er ist nach Basel zurückgekehrt und hat immer nur geschrieben, dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Ihr ahnt es in eurem Leben gar nicht, wie ihr erst viel später versteht, warum der Herr seine Leute manchmal schwere Wege führt. Wie hat ihn das als jungen Menschen geschlaucht, wie wir sagen, dass er mit dieser Behinderung leben muss. Und nun hat ihm Gott gerade dadurch Heil widerfahren lassen. Er ist doch viel größer als die Not dieser Gott, dem wir gehören. Viel größer als die Not, die uns gerade bedrängen mag. Vor 3 Tagen haben wir den Anruf aus Addis Abeba erhalten, dass der amtierende Kirchenpräsident der Kale Haivet-Kirche, der größten evangelischen Kirche von Äthiopien, Atola Kotesima, keine Ausreise bekommt zum Gemeindetag unter dem Wort. Ich habe auch immer gemeint, Gott öffnet Türen und mit Gott kann man über Mauern springen, egal wie die Regimes unserer Zeit sind. Nein, wir werden manchmal wissen, dass uns Gott die Siege nicht dort erleben lässt, wo wir sie erwarten. Aber er wird seine Geschichte weiterführen, ohne Rücksicht darauf, wie die Mauern auch sein mögen in ihrem Leben und wie dick das aussieht und wie dunkel das vor ihnen ist. Sie können anfangen zu loben, da wo sie noch überall die dicken Mauern sehen, weil sie wissen, Gott ist größer, weiter, als ich ahnen kann. Und diesem Gott gehöre ich. Das Zweite, weil Menschen verändert werden können. Es war ja ein ganz schlimmer Mann, dieser Gefängnisaufseher. Das war damals ein Posten für abgehalfterte Offiziere. Zwölfender hat man früher dafür gesagt, die nach der Kommiszeit noch irgendwo einen Beruf bekamen im öffentlichen Dienst. Und da hat man sie brauchen können. Das war ein sehr korrekter Mann und stur und hart, so wie man ihn brauchte für diesen Posten. Dem hat man gesagt, pass gut auf, und daraufhin hat er gleich die schärfsten Erlasse hinausgehen lassen. Ins innerste Loch und alle Riegel zu und alle Maßnahmen ergreifen, um diese Leute fertig zu machen. Die Mauern wären gar nicht so schlimm, wenn nicht die Menschen wären. Und wahrscheinlich sind die schlimmsten Bedrückungen bei uns die Menschen. Wie kann man einen Menschen verzweifeln? Und dann sagten sie richtig, ich kann gar nicht mehr singen, weil da so böse Menschen sind und die spielen mir böse mit. Und dann entsteht Rache und Hass und Leidenschaft. Paulus und Silas waren frei davon. Und jetzt kommt es ganz wichtig. Nicht, weil sie glaubten, dass der Mensch edel sei. Sie haben sich nie drüber hinweggetäuscht, wie böse und gemein alles sein kann, was ihnen widerfährt. Aber sie haben gewusst, Jesus kann Menschen bekehren und verändern. Sie wussten, der Mensch, der mir heute so hassend gegenübertritt, der kann verwandelt werden. Christen haben eine Hoffnung für die Welt, nicht indem sie der Humanitätsduselei unserer Welt erliegen, weil das ja gar nicht realistisch ist. Weil wir dann die ganzen brutalen Geschehnisse von Mord, Folter und Totschlag leugnen würden. Der Mensch ist ein unheimliches Wesen, aber Jesus kann ihn verwandeln. Und das erleben sie erst später, aber darum singen sie schon fröhlich, weil sie sagen, nimm das gar nicht so ernst, was der tut. Der ist ja wie ein umgedrehter Handschuh, wo er vorher drückt und tritt, da spricht der liebe Herrn. Und dann kommt er und dann wäscht er höchstpersönlich die Striemen der Gefangenen ab. So kann Jesus Menschen verändern. Wie viele Eltern sitzen unter uns, die weinen voll Kummer über dem Lebensweg ihrer Kinder. Jesus kann Menschen verändern und darum singen wir ihm unsere Lieder und rühmen ihn. Jesus kann so umfassend Menschen verändern, nicht weil sie im Kern anders sind, sondern weil das Böse als Macht von Jesus überwunden wird, weil Jesus Erlöser ist. Und darum haben wir Christen das immer wieder laut zu sagen, das Wort von der Erlösung. Weil anders die Menschen nicht verändert werden und anders wird keine neue Welt. Wenn heute einer meint, er könnte als Christ diese Welt in Frieden und Gerechtigkeit führen, ohne das Wort von der Versöhnung Jesu am Kreuz zu sagen, dann betrügt er die Menschen, weil er die Botschaft leugnet, die Menschen verändert. Und auch der Kerkermeister wurde nicht einfach neu, sondern sie sagten ihm das Wort, haben sie es. Vers 32, sie verkündigten ihm und allen, die in seinem Hause waren, das Wort des Herrn. Sie erzählten ihm von der Liebe Jesu am Kreuz. Die Frage war aufgebrochen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Wie kann mein Leben verändert werden? Wie werde ich von diesem unheimlichen Wesen frei? Jesus, der für dich starb am Kreuz. Ich verstehe gar nicht, wie Christen heute fragen, ob man das auch noch verkündigen müsste der Welt. Das schließt doch die Tat nie aus. Es hat noch nie einer gemeint, den müssen sie mal zeigen. Der meinte, man müsse nichts Gutes tun. Aber die Frage ist, ob man Gutes tun kann, ohne das Wort von der Erlösung Jesu zu reden. Alle Menschen brauchen Erlösung, müssen frei werden von der Macht der Finsternis, durch Jesus, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören, der wurde Sieger über diesen Kerkermeister in Philippi, über diesen Gefängnisdirektor. Und das ist Hoffnung für die Welt. Und ein letztes. Sie singen, weil sie ein königliches Selbstbewusstsein haben. Das möchte ich doch noch gerne anfügen, weil unter Christen solch ein falsches Demutsverständnis einhergeht, wo man immer wieder von sich so gering redet. Noch einmal, was wir schon oft gesagt haben, dieses Reden, ach, ich bin ja nichts und ich tauge nichts, ist nichts weiter als eine verdeckte Selbstliebe. Ein Stück Heuchelei. Das sagt man ja nur, damit der andere sagt, nein, du bist prima und klasse und wie du alles machst. Christen wissen schonungslos um die Macht des Bösen in ihrem Leben. Wir sind verlorene, sündige Menschen. Aber wir wissen auch etwas um die Würde. Jesus hat uns angenommen. Und als Paulus und Silas geprügelt wurden im Gefängnis, kann das ihr Selbstbewusstsein nicht dämpfen, dass sie Eigentum Jesu waren und die Hand Jesu auf ihnen lag. Auch wenn mein Leib zerbricht, auch in der Todesstunde darf ich festhalten, ich bin Jesu Eigentum. Das ist doch eine Würde. Und nun leben sie das in einer wunderbaren Weise, als am nächsten Morgen. Das sind ja die, die die Briefe austragen. Wissen Sie, hier von der Stadtverwaltung, da kommt dieser Mann mit der Umhängetasche und bringt, kommt im Gefängnis und sagt, die können gehen. Sagen die, nee, so nicht. Wir lassen uns auch nicht so behandeln. Nicht, dass sie rumschreien und proleten, nicht, dass sie Fahnen schwenken, gar nichts. Aber sie wollen, dass die Würde Jesu ausstrahlt. Und das muss ich kurz erklären, warum. Bevor man sie nämlich geschlagen hat, haben die Bürger von Philippi sehr stolz gerufen, es ziemt sich nicht für Römer, an Jesus zu glauben. Vers 21, wir wollen diese Lehre nicht annehmen, nicht befolgen, weil wir Römer sind. Römer können doch nicht Jesus-Jünger sein. Und weil er ein Selbstbewusstsein hat, und das sollen Christen immer ein großes haben, wir wollen, dass auch die Sache Jesu in unserer Welt würdig vertreten wird. Wir wollen die Sache Jesu nicht beschmutzen. Sagen Sie, richte das den Chefs mal aus, dort in der Rechtsabteilung. Wir haben einen Pass dabei, einen römischen Pass. Und dann sind die erschrocken. Denn ein Römer konnte sich an jedem Ort des Römischen Reiches auf das kaiserliche Gericht in Rom berufen. Und jetzt kriegen sie Angst um ihre Karriere. Und jetzt kommen sie her und Paulus ruht nicht eher, bis die ihren Zylinder mitbringen und sich feierlich entschuldigen. Doch nicht wegen seines Ruhmes, sondern um der Sache Jesu willen. Mir gefällt dieses Selbstbewusstsein so, weil es ja ein missionarisches Anliegen ist, dass es in Philippi deutlich wird, auch zum Schutz der wenigen Christen, die dort sind. Wir sind Römer, aber wir sind Jesu-Jünger. Und wir waren auch bereit, um Jesu willen Schmach zu leiden. So wie sie im Kapitel 5 gesagt haben, dass sie sich freuten, dass sie würdig gewesen waren, um Jesu willen Schmach zu leiden. Das alles hat Gott geschehen lassen, weil er über diesem Erlebnis in der Tiefe seine Gemeinde bauen wollte in Europa. Nur durch solche Zeichen konnte das Evangelium hineingebracht werden in diese dunkle Heidenwelt. Jetzt wissen Sie, warum Gott sie braucht. Und warum ihr Leben so viel schwere Mauern, böse Menschen hat, die sie ängstigen und drücken. Dass sie dort das Lob Gottes singen und das vor der Welt verkündigen. In einem wunderbaren Selbstvertrauen. Gott braucht mich, Gott leitet mich, er segnet mich, weil ich seine liebende Hand fassen darf. Und ich darf dieser Welt die befreiende Botschaft bringen. Das müssen Sie hören, auch wenn die sich auf ihr römisches Bürgerrecht verlassen. Ich habe noch ein besseres Bürgerrecht, das ewige Bürgerrecht, von dem Paulus so viel sonst geschrieben hat, auf das ich zugehe und dass ich antreten will und dass ich in dieser Welt schon verkündigen darf, dass doch der Name Gottes laut verherrlicht werde in unserer Welt. Amen.